hörst einen Podcast vom 40-Jahre-Jubiläum des Nachtschatten Verlags.
So, ich darf euch begrüßen zu unserer lang erwarteten, heiß ersehnten Veranstaltung. 40 Jahre Nachtschatten, wow, vor 10 Jahren, das kommt mir vor, als wäre es gerade eben erst gewesen, hatten wir ein Riesensymposium in Solothurn, 4 Tage und jetzt ballen wir das Ganze auf 1-2 Tage zusammen und haben mindestens genauso viel Spaß. Unser erstes Podium zum Thema Kultur. Ich stelle euch zuerst die Referenten vor, die Kollegen. Jeremy Nabi haben wir hier zunächst. Jeremy Nabi wird heute auf Englisch sprechen. Das wird für die meisten wahrscheinlich, hoffe ich, kein Problem sein. Er ist Anthropologe, hat auch Geschichte studiert, ist ein ganz wichtiger Autor und Kollege in unserem Sektor, hat viele Arbeiten gemacht, auch zur psychoaktiven Kultur und wird uns heute was zum Thema Schamanismus auf seine ureigene Art und Weise erzählen. Hans Cousteau, ein Urgestein der deutschen psychonautischen Szene, wer kennt ihn nicht? Hans wird uns etwas über die Technokultur erzählen, natürlich in Verbindung mit der psychedelischen, mit der psychonautischen Kultur. Und da dürfen wir uns jetzt schon drauf freuen, denn Hans ist da kein reiner Theoretiker, sondern jemand, der seit Jahrzehnten in der Materie steckt und viel auch getan hat für unsere Kultur, nicht nur als Musikwissenschaftler, der er auch ist. Susanne Gehseiler, ja, meine, das ist nun wirklich auch eine Dame, die wirklich alles schon erlebt hat. Ihr Buch, was bei uns im Nachtschattenverlag rausgekommen ist, dokumentiert, was für Größen der psychedelischen Kultur sie kennengelernt hat. Und zwar nicht nur im Vorübergehen, sondern richtig. Und da kann ich euch allen auch nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen in diese authentischen Stories, die Susi mit uns dort teilt. Und sie wird uns heute etwas erzählen über...
LSD-Kultur.
Über die Acid-Kultur, natürlich hier am Acid-Holz, diesem geschichtsträchtigen Ort. Und last but not least, Matthias Bröckers, Bestseller-Autor, muss ich auch nicht vorstellen, einen Applaus bitte für alle. Matthias wird uns was über die ursprüngliche europäische psychedelische Kultur nahelegen, nämlich zum Thema Eleusis. Wir brauchen ja auch heute jetzt gerade im Angesicht der Psychedelic Renaissance, der wir uns gegenübersehen, so auf einem, wobei Jeremy da anderer Ansicht ist, brauchen wir aber neue Rituale. Und wir brauchen überhaupt nicht nach Peru zu gehen oder irgendwo in den amazonischen Dschungel und Ayahuasca-Rituale zu machen, die wir nicht verstehen, sondern wir müssen eigene, neue Rituale etablieren, um mit diesem neuen Status, der uns jetzt gerade eben hier erfreut, umgehen zu können, nämlich mit dem psychedelischen Status. Und da wird Matthias etwas zu sagen, der auch ein total geiles Buch bei uns rausgebracht hat, genau zum selben Thema. Ein Applaus nochmal für alle, bitteschön. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit Jeremy Nabi. You want to talk something about shamanism?
Well, thank you. Hello. Ja, ich rede auf Englisch. Entschuldigen Sie mir bitte. Well, it's good to be here in Solothurn. It's good to be here in Attisholz and to be seeing all you beautiful people in these cement seats. Looking forward to the rock and roll show tonight. And so shamanism, 15 minutes about shamanism. For the culture of the European psychedelic people, I think it's important to be serious about the words we use and to understand them. And so it's not because I want to be pedantic and talk about the history of a concept, but still, if ever there was a word that needed to be unpacked, like, you know, a suitcase, you get to the frontier, there's a stop, what's in that suitcase? You open it, there's a lot of dirty laundry and old things. Words are like that. Words are like suitcases, and then you open them and you unpack them and you find all kinds of surprises in them. So to understand the word shaman, you have to understand the history of European colonialism. And it goes like this. 500 years ago, Europeans started going east, west, south, onto other continents. More or less, wherever they went, they ran into people who did things like beat on drums or eat plants and get into strange mental states and then claim that they could communicate with spirits and find information and come back with answers as to how to heal people or where to go hunting, how to get knowledge about the world. And the Europeans who were observing this were mainly religious men, priests, Catholics, Protestants, depended where they came from. And they didn't really have a name in European languages for these people. So they called them jugglers, magicians, sorcerers. And they didn't really understand what they were up to, but the religious men who were writing the first descriptions about these individuals said what they are doing is the work of the devil. These are, in fact, these jugglers are ministers of the devil. Okay. Actually, to say this in 1550, 1600, this was the time of the Inquisition in Europe, so it was not cool to say that somebody was a minister of the devil. In all the different languages, in Brazil, in Quebec, anywhere they went in Asia, there were different words in the indigenous languages in Brazil, piaye, among the Mohawk in Canada, arenduanense, hundreds of words in hundreds of different cultures. In one culture, there was a word, shaman, among the Tungus in Siberia. So they went west to the Americas. The Russians went east to Siberia, and the Tsar of Russia, who was among the highest paying patrons of science, sent people to the furthest parts of his empire. If you want to dominate your empire, you have to understand it. You have to know who's there, what languages they speak, what they believe. So there was obviously a political and economic dimension to knowing about these people. The first time the word shaman came into a European language was in 1672 by a Russian priest, Avakum Petrovich. And he said, in Siberia, the Tungus people, they have these shaman, and they are villains of magicians who work with demons. That is what a shaman is. So the word came into Russian. A lot of German intellectuals were working for the Tsar. We're talking 1700, the Enlightenment. Kant said, dare to know. We can move away from religion. We can actually know about the world. And to know about the world, you have to have words for things. And the German professors, people like Gmelin and Herder, took the word shaman, brought it into German, and from there it moved into French and English and Spanish during the 1700s. And the first time the word shaman was defined was by Denis Diderot and his colleagues in the Encyclopedia, first published in 1760. The Encyclopedia of Diderot, written in French, was the cornerstone of the rationalist project. The rationalist project was, we don't need God to understand the world. Ratio is I calculate in Latin. I measure. We can understand the world by measuring it and defining it. And so what the encyclopedia was an attempt to define everything in the known world. And so in volume 7, under S, you have the word shaman, defined for the first time, defined as imposters. Shamans are imposters who mislead a stupid and superstitious people and get them to believe that they communicate with the devil. Well, actually, this was open-minded in 1760. It was saying, we don't have to burn these people. They're not really communicating with the devil. They just make people believe that they are. They are imposters. What they convey is false knowledge. What we, the rationalist observers, the early scientists, the people who write the encyclopedia, what we deal with or in is true knowledge. The only way to true knowledge is through the rational approach, and all the rest is false knowledge. And if ever anybody was dealing with false knowledge, it was these shamans. In fact, there has been a fascination with shamans from the start. The religious men who wrote about these, they didn't even have the word shaman at the time, were saying these are the ministers of the devil. The early rationalists were saying, no, no, these are imposters and conveyors of false knowledge. And so we move on a little bit, and after 150 years of rationalism, we get to the birth of anthropology around 1870. That would be another story. 15 minutes is a bit short to do the history of anthropology as well. It was kind of a strange discipline because it was the science of studying inferior societies. I'll try that one again. The science of studying inferior societies. Primitives, primitivus, born first. The idea was these people are Stone Age people. They're like at the childhood of humanity. And to understand why we are so evolved, we should understand these inferior societies, and that way we'll have a better knowledge of ourselves. That was the birth of anthropology. A racist and non-scientific discipline that wanted to be a science. Okay, that's just anthropology in a nutshell. By the time we get to 1900, 1910s, the anthropologists are saying, okay, well, we will study these primitive people, and the most incomprehensible among the primitive people are these shamans. And these shamans, what do? Well, they get into trances, and they have visions, and they hear voices, and they take what they see and hear seriously. And so, in fact, they are schizophrenics. Ah, there we go. But wait a second. The men of religion saw ministers of the devil. The early rationalists saw imposters. The anthropologists saw schizophrenics. There's kind of strange mirror games going on, and this is like we've just covered 400 years of European intellectual history. And then comes Claude Lévi-Strauss, French anthropologist, in 1949, and this is one of these key essays, De l'efficacité symbolique, and he says, no, shamans are not schizophrenics, they are more like psychoanalysts. It's quite a difference. The difference between the shaman and the psychoanalyst is that the psychoanalyst listens, but the shaman talks. That's what Lévi-Strauss said. Well, psychoanalysis didn't exist before 1920s. And it was so, less than 30 years later, Levi-Strauss made the parallel between shamanism and psychoanalysis. By doing so, he actually made it possible for European people to take shamans seriously as something other than schizophrenics, imposters, or ministers of the devil. And since 1950, there's been a lot of progress. Still, I think my time will soon be up. 3 minutes, that's perfect. Also, Shamanismus, was ist das für ein Ismus? What is this ism? Well, an anthropologist called Arnold van Gennep actually denounced the concept of shamanism in 1900 already. He said, okay, so here is this practitioner. The word has been taken out of Siberia. We're applying it to many different practitioners all around the world. They have different techniques. They come from different cultures. They live in different environments. And so this is like a sort of a transcultural label that we apply. Like, okay, so shaman is something like a priest or something. And then we add an ism on it. So it's like priestism, he said. But still, an ism, Van Gennep pointed out, means usually with an ism like communism or Christianism, you have dogma, you have texts, you have buildings. That's what usually goes with this kind of ism. In the case of shamanism, there is no dogma, no text, no building. In fact, no real ism. Shamanism is a European concept. The word has been taken out of Siberia, turned into by European people, turned into a transcultural label to apply to many different things that we don't really understand that well. And then the ism is thrown onto it to turn it into something even less clear. And I'll end just by saying, so, okay, that's what one can say, I think, in what you need to know about the word shaman, if you're going to use the word. Probably the clearest definition was given by Alfred Metron. He's a Swiss anthropologist, 1940. He said, a shaman is somebody who, by profession and in the name of the community, entertains an intermittent commerce with the spirits of nature. Okay, so that's his definition. Still, the community is part of the definition. When we are talking, if we're going to take the word shaman in any way seriously outside of its Siberian context, a shaman is an individual who, appointed by his or her community, interacts with something like the invisible world. So nowadays, somebody in this world is going to say, I am a shaman. It's misunderstanding what the word actually means. And that's one of the problems with shaman nowadays, is that people use it, all kinds of people use it in all kinds of ways. So anyway, thank you very much. Thank you.
Thank you, Jeremy. Thank you very much, Jeremy. Ja, vielen Dank, lieber Jeremy. Und wir sehen also, dass wir einfach in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, dieses Wort Schamanismus ist ein ethnologisches Kunstwort und soll im Grunde genommen das, was noch unzutreffender Naturreligionen von vielen genannt wird, eben zusammenfassen. Finde ich ein sehr gelungener Vortrag. Entsprechend angemessen der Kürze. Dann gehen wir jetzt weiter chronologisch. Mit dem Schamanismus fängt ja alles an. Das ist für mich auch irgendwie so die allererste Welle der Psychedelik, wenn man dann so will. Und dann hatten wir ja in Europa über lange Zeit auch ein eigenes psychedelisches Ritual. Zumindest gehen wir davon aus, dass es eines war. Und das fand statt in Griechenland. Und da haben wir doch einen ganz besonderen Experten heute hier am Start, den lieben Matthias Bröckers, der darüber gerade bei uns, nicht gerade, vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht hat und uns jetzt erhellen wird, was hat es eigentlich mit diesem mysteriösen Eloises auf sich?
Matthias, ja.
Bitteschön.
Danke. Ja, was hat es mit Eloises auf sich? Es war das bestgehütete Geheimnis der Antike. Fast 2000 Jahre lang, von etwa 1500 vor Christus bis ins 4. Jahrhundert nach, sind jedes Jahr Wallfahrer nach Eleusis gepilgert. Dieser Tempel war etwa 25 Kilometer von Athen entfernt. Und der Demeter, geweiht und gewidmet, also der Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit. Und wer teilnehmen wollte an dem Ritual, was jedes Jahr gefeiert wurde, Ende September, so wie hier Ende September das Erntedankfest stattfindet, so fand eben diese Initiationsfeier auch am Tag der Demeter zum Dank für die Ernte statt. Und es ging ein Zug von Athen bis nach Eleusis, der Initianten, die in diesem Jahr eingeweiht werden sollten. Wenn man an diesem Ritual teilnehmen wollte, musste man vorher im Frühjahr einen kleinen Kursus machen. Der nannte sich die kleinen Mysterien. Und wenn man den gemacht hatte, dann durfte man an dieser Wallfahrt im September teilnehmen. Ich habe darüber mal geschrieben, Love Parade Antique. Also es wurde mit Musik und Tanz und bunten Kleidern zu diesem Tempel gezogen. Dort fanden dann am Abend weitere Feierlichkeiten statt. Es wurde, und darum ging es, der Mythos der Demeter, die ihre Tochter verloren hat, Persephone, die vom Gott der Unterwelt, von Hades entführt worden ist, die verschwunden war, und Demeter sucht ihre verschwundene Tochter. Und am Ende beschwert sie sich bei Zeus, das ging ja wohl nicht, dass dieser Gott der Unterwelt ihr einfach ihre schöne Tochter klaut. Und dann wird ein Deal gemacht und es wird gesagt, okay, die Hälfte vom Jahr kommt Persephone wieder zurück. Ja. Und dann blüht auch alles und so. Und das wird gefeiert in diesem Mythos. Und wenn die Pilgerinnen und Pilger jetzt da angekommen waren und übernachtet hatten vor dem Tempel, dann fand das eigentliche Ritual statt. Und das bestand darin, dass sie in das sogenannte Telestrion, eine riesengroße Halle, wo etwa 3000 Menschen reinpassten, hineinging. Diese Halle war aber dunkel. Und die Altertumswissenschaft hat über all die Jahrhunderte geschrieben, ja, und die Initianten gingen in diese dunkle Halle und da waren dann irgendwelche Priester mit Fackeln und die haben dann ein Schauspiel vorgeführt, von dem alle sehr ergriffen waren. Und so stand das und steht es zum Teil auch bis heute noch in den Lexika, dass in Eleusis irgendeine Demeter, eine Art Oberammergau Antik, wir haben ja in Oberammergau auch immer so einmal im Jahr so eine christliche Show, und ja, sowas sei den Griechen da damals auch vorgespielt worden und deshalb seien die so ergriffen da rausgekommen, dass dieses Heiligtum eben über 1000 Jahre das Wichtigste überhaupt war in der gesamten abendländischen Welt. Und das konnte man sich schwer vorstellen, wenn man sich's bildlich vorgestellt hat, was denn in einem dunklen Saal mit 3000 Leuten stattfinden soll. Die Griechen wussten ja, wie man Theater baut, ja, die haben Theater gespielt, ja. Also es wurde da nichts vorgeführt, sondern was ist passiert in Eleusis, und das haben eben Albert Hofmann, Gordon Wossen und Karl Ruck in den 70er Jahren in ihrem Buch Der Weg nach Eleusis, jetzt auch gerade wieder, glaube ich, neu bei Nachtschatten auf Deutsch, herausgefunden, dass der heilige Trank, der Kykeon, den die Initianten bekamen, bevor sie in die Halle gingen, ein Gebräu war, das Gebräu der Demeter, die ja auch mit einer Ähre dargestellt wird als ihrer Pflanze, das Gebräu der Demeter, der Kykeon, den hat man getrunken. Und die Priester, die den gereicht haben, die hatten wahrscheinlich auch schon die wussten, aha, hier, das ist der, wie die sich im Kurs aufgeführt haben und konnten die Dosierung festlegen. So kann man sich das vorstellen oder so stelle ich mir das jedenfalls vor. Es war ein inneres Erleben, was dort stattgefunden hat. Aristoteles hat geschrieben, in Eleusis kann man nichts lernen, man kann etwas erfahren. Der Cicero, der auch dort war im zweiten Jahrhundert nach Christus, viele, viele Römer sind da auch noch hin, der Cicero sagt, ja, wer in Eleusis war, hat guten Grund, freudiger zu leben und mit besserer Hoffnung zu sterben. Und Plutarch sagt, der auch dort war, ja, dort lernt man und erfährt man, dass man eine unsterbliche Seele hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Erfahrung, die die Menschen dort gemacht haben, dass sie unsterbliche Seelen sind, dass ihr Körper nur ein Gefäß ist, dass ihr Bewusstsein auch weiterlebt, das ist der entscheidende Punkt gewesen, den man in Eleusis erfahren konnte. Deshalb hat dieses Heiligtum über 1000 Jahre existiert, bis christliche Barbaren es zerstört haben im 4. Jahrhundert. Deshalb sind die Menschen dorthin gegangen und deshalb hat es sich auch, das haben wir in einem wunderbaren neuen Buch vor einigen Jahren erfahren können, eine tolle Recherche, die ein Autor, Brian Morarescu, gemacht hat, dass sich eben das Geheimnis von Eleusis, dieser heilige Trank, dass der sich auch ausgebreitet hat in die griechischen Kolonien. Die Griechen hatten ja ein kleines Weltreich vor den Römern um das Mittelmeer rum, überall und auch in Nordafrika und hatten überall ihre Tempel. Und dort sind teilweise eben in den kleinen Schalen, die man da gefunden hat bei Ausgrabungen, noch über chemische Analysen hat man feststellen können, dass da tatsächlich so ein mutterkornhaltiges Gebräu drin war. In Eleusis selbst, wo auch eine Menge Gefäße gefunden worden sind, die sind aber im 19. Jahrhundert alle chemisch gereinigt worden und so, da konnte man mit diesen Analysen nichts mehr rausfinden. Aber das hat der Morarescu rausgefunden, dass das eben auch in den griechischen Kolonien dieses eleusische Ritual zelebriert worden ist. Und hat in seinem Buch dann auch wunderbar aufgezeigt, wie die ersten Christen, die ja damals auch noch eine verfolgte Sekte waren, dass die vermutlich auch die ersten 300 Jahre nach Christus ihr Sakrament mit einem Kykäon-ähnlichen Gebräu gefeiert haben. Und erst als das Christentum Ende des 4. Jahrhunderts, 380 etwa, Staatsreligion wird in Rom, da verschwinden zum einen die Frauen, die sind nämlich auf den alten christlichen Gemälden auch beim Abendmahl immer noch dabei und reichen bestimmte Becher. Die Frauen haben dieses Gebräu auch angemischt. Auch in Eleusis selbst wurde das von einer Familie verwaltet, der Acker, auf dem man den Mutterkornpilz gezüchtet hat und dann den heiligen Trank gemacht hat, das waren natürlich Frauen. Und die haben auch im Anfang der christlichen Religion, als das noch in Kellern und Katakomben stattfand, haben die diesen psychedelischen Trank zu sich genommen als Sakrament. Und erst als es dann Staatsreligion wird, seitdem wird ein Placebo gereicht in den Kirchen. Und Eleusis hat nicht nur für das Christentum dann eine prägende Rolle gespielt. Das kann man in dem Buch von Morarescu wunderbar, hat er das dokumentiert. Ich hoffe, das kommt bald mal bei Nachtschatten, Kollege. Ja. Ist wirklich lohnenswert, aber das ist genau, also weil das ist genauso sensationell wie damals das Buch von Albert und von Wossen und Karl Ruck. Es ist aber eine total heiße Kartoffel gewesen. Ich habe damals, als das Buch erschienen ist, beim Inselverlag ursprünglich, ne? Ich habe in den 80er Jahren viel fürs Radio gearbeitet in Berlin und da stand dann immer bei den Redakteuren vorm Büro standen so Kisten mit den Büchern, die sie nicht interessierten. Und da habe ich das Buch, Der Weg nach Eloises, Albert Hoffmann, wollte der Redakteur wegschmeißen. Das habe ich mir geschnappt und habe dann auch eine kleine Sendung darüber gemacht damals. Und das war aber zu heiß, das Thema. Das wichtigste Heiligtum des gesamten griechischen, also überhaupt des gesamten Abendlands, auch die griechische Philosophie, ich habe noch 2 Minuten, oder? Ja, 3. Okay, auch die griechische Philosophie steht auf dieser Basis. Platon war mehrfach in Eleusis auch, ja. Und das jetzt zu begründen auf einer psychedelischen Erfahrung, die die Leute dort in diesem Tempel gemacht haben, das war den Theologen und den Religionswissenschaftlern, sondern auch den Philosophen und allen anderen zu heiß. Dafür waren die Psychedelika zu dieser Zeit, so Ende der 70er Jahre, noch zu böse, sage ich jetzt mal. Mittlerweile sind sie ja in der Medizin und in der Medizin wieder rehabilitiert, ein ganzes Stück. Und dadurch ist das vielleicht dann auch für die Religionswissenschaftler und Forscher nicht mehr so unvorstellbar, dass das tatsächlich die Erfahrung war, die unter anderem dann zu Platons Philosophie und zu vielem anderen geführt hat. Wir haben mit Albert Hoffmann dann ein Buch gemacht, der Roger und ich, zu seinem 100. Und in dem Buch ist auch ein langes Interview. Das Interview wurde auch aufgezeichnet von 3 Filmkameras. Roger, den Film, den musst du auch nochmal klar machen. Also es gibt einen tollen Film, das ist, glaube ich, das letzte lange Interview mit Albert Hoffmann, was ich da gemacht habe. Und da war dann irgendwann während des Gesprächs eine Pause, weil das war noch zu Zeiten, wo man noch mit Videokassetten aufgenommen hat und der Kameramann winkte, weil er die Kassette wechseln musste oder irgendwas. Und ich sage, Albert, wir hatten schon fast eine Stunde geredet, wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Und er sagt, wenn ihr mal eine Pause braucht, ja. Und dann sind wir raus, es war so ein herrlicher Tag und gehen da über die Ritimatte, über die Wiese. Und ich habe gesagt, Albert, jetzt im zweiten Teil des Gesprächs würde ich gerne dann auch noch mal persönlich darauf kommen, du bist jetzt 100, hast du eigentlich Angst vorm Tod? Und da guckt er mich so an, so, der war ja schon so klein geworden, so ein bisschen, so wie so ein Lehrer, so ein bisschen begriffsstutzigen Schüler anguckt und sagt, aber Matthias, guck dich doch mal um. Die Wiese und die Blumen und die Sträucher und die Bäume und die Bienen und alles. Ich bin doch schon immer ein Teil von dem und ich werde immer ein Teil von dem bleiben. Es gibt auf dieser Welt kein Ende, es gibt nur Transformation. Und das ist auch die Botschaft von Eloises gewesen. Wir sind unsterbliche Wesen, wir werden uns transformieren, wenn wir hier abtreten, aber das Leben geht weiter. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, vielen Dank, Matthias Bröckers. Ja, ihr seht also, wir haben ja nicht irgendjemanden hier eingeladen. Wir haben ja auch nicht irgendjemanden zu unseren Autoren auserkoren. Wir haben Leute, die wirklich wissen, wovon sie reden. Auch heute eine wirkliche Qualität in dieser Welt, die man häufig vermisst. Als nächstes kommt natürlich folgerichtig, nachdem wir gerade über das Kikeon Eloises gesprochen hatten, ein Mutterkorn-alkaloidhaltiger Trank, höchstwahrscheinlich Und das von Matthias angesprochene Buch ist wirklich gut. Ich habe das auch gelesen. Mal gucken, ob wir das mal rausbringen. Gehen wir jetzt natürlich folgerichtig weiter über Albert Hoffmann. Der wurde auch schon angesprochen. Und unser Albert hat natürlich nicht nur die Welt komplett verändert, sondern auch dafür gesorgt, dass wir alle heute hier zusammensitzen und unseren wunderbaren Autoren lauschen. Und davon wird uns jetzt Susanne G. Seiler, die liebe Susi, berichten zum Thema LSD-Kultur.
Okay, danke. Ja, als erstes möchte ich mal sagen, das Buch, von dem ihr ständig redet, heißt The Immortality Key auf Englisch, The Goddess Without a Name oder With No Name. Ne? Das müsstet ihr schon wissen. Ich habe bis jetzt eigentlich selten Deutsch gesprochen. Ich versuche es und sonst wechsle ich halt zum Englischen, was ich mir mehr gewohnt bin in diesem Zusammenhang. Ich bin ja schon lange hier auf der Erde und habe alle diese Sachen, die mit der LSD-Kultur zusammenhängen, eigentlich am eigenen Leib erfahren, als ich noch jung war. Das fing damit an, dass ich, als ich 16 war, 1964, also vor ewigen Zeiten, habe ich das erste Mal von LSD gehört von einer Schulfreundin. Sie sagte, es sei eine Flüssigkeit, eine durchsichtige Flüssigkeit, die man auf einen Zuckerwürfel träufelt und dann würde man das einnehmen und dann würde man high. Jetzt hatten wir keine Ahnung, was das bedeutet, high, aber es klang auf alle Fälle sehr vielversprechend. Nur hatten wir leider kein LSD und konnten es nicht versuchen. Dasselbe galt natürlich sogar für Haschisch, eigentlich für alles. Es war, wir hörten davon, aber es stand uns nicht zur Verfügung. Und weil ich gerne wissen wollte, was es damit auf sich hatte und auch um der Schweiz und ihrer Enge zu entkommen, bin ich dann 1968 nach Kanada ausgewandert und bin dort gleich in den ersten 10 Tagen mit all diesen Sachen in Berührung gekommen. Es war für mich eine Offenbarung, etwas, was mein Leben schon sehr grundsätzlich verändert hat. Ich habe verstanden, vielleicht nicht gleich sofort, aber doch mit der Zeit, dass ich nicht alleine bin, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind und dass alles eins ist, was ja auch ganz im Sinn ist von dem, was Matthias vorhin gesagt hat über die Erfahrung, die die Menschen in Eleusis machten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 1968, wie ich in Kanada ankam, hatten die dort diesen Summer of Love, den man 1967 in San Francisco erleben konnte. Es war die Straße, also es ging da um das Stadtviertel, das so etwa, man sich so etwa vorstellen kann wie das Niederdorf in Zürich, nur ohne die Prostitution. Aber sonst war alles ziemlich ähnlich. Sehr viele Leute auf der Straße in bunten Kleidern. Man traf sich dort abends, es fuhren viele Autos vorbei mit den Bürgern, die uns anstarrten und filmten. Und vielen Männern alleine in den Autos, die den Hippie-Girls nachhechelten. Und wir waren irgendwie so drauf, also sehr locker. Wir hatten wenig Ahnung, um was es sich da eigentlich genau handelt bei dem LSD. Wir wussten einfach, das ist was Neues und wir wollen es probieren. Es herrschte so eine Augen auf, Augen zu, Mund auf Mentalität. Und ich habe später auch Albert Hoffmann erzählt, dass also ich auch mein erstes LSD auf der Straße gekriegt habe. Und er sagt, ja, das hätten ihm eigentlich viele erzählt, wie er dann das erste Mal in Kalifornien war in den 70er Jahren für eine Konferenz. Und bis dahin aber hatte man sich eher vorgestellt, es wäre etwas Akademisches, das wenigen Leuten vorbehalten sein sollte. Und natürlich hatte man es medizinisch eingesetzt, bis es dann 1968 verboten wurde. Also es war schon bekannt, dass es für die Psychiatrie sich eignet, indem es die Leute öffnet, dass es eine Frage der Dosierung ist, wie sehr es die Leute öffnet, dass man das also ein bisschen steuern kann. Und so wurde weltweit eigentlich damit gearbeitet, bis diese Prohibition kam unter der Nixon-Regierung, wo man LSD bewusst verteufelt hat, was jetzt später auch herausgekommen ist und was man auch hören konnte im Fernsehen. von einem der engsten Mitarbeiter von Nixon, John Haldeman, der hat also zugegeben, dass die Psychedelika und auch natürlich Marihuana, das hat schon früher angefangen, verteufelt wurde aus politischen Gründen. Es ging gegen die People of Color, es ging gegen Schwarze, es ging gegen uns Hippies und es ging natürlich gegen alle diese Leute, die den Vietnamkrieg und überhaupt die Regierung nicht und ihre Politik nicht unterstützten. Und das ist jetzt also rausgekommen, das ist ein Grund, warum langsam aber sicher die Leute ein bisschen die Angst verlieren vor den Psychedelika. Der andere Grund ist, wie Jeremy schon erwähnt hat, also dass es Schamanen gibt und dass in diesen alten indigenen Kulturen eigentlich immer schon Substanzen genommen wurde. Das ist mal langsam auch zu den Leuten durchgedrungen und hat auch gemacht, dass es jetzt langsam, aber sicher doch ein bisschen respektabler wird, wenn man sagt, man hat Erfahrungen mit Drogen gemacht. Und vor allem, es sind viele von uns, in Amerika schätzt man, dass es 40 Millionen Leute sind, hier bei uns ein bisschen weniger, aber auch Leute wie ihr, wie wir alle, Leute genug. Und ich denke, mit der Zeit wird man also eine breitere Akzeptanz erfahren. Und wenn man jetzt fragt, vielleicht darf ich noch sagen, wenn wir jetzt mal schnell zu den 80er Jahren springen, dass ich damals mit dem Sphinx Verlag zu tun hatte. Ich hatte in Ascona vor einer Buchhandlung in einem Korb eine Zeitschrift gefunden, Sphinx. Und die hat mir sofort gefallen, die hatte so einen psychedelischen Tenor. Ich habe dann dem Verleger geschrieben, ob er eine Übersetzerin brauchen könne, Englisch-Deutsch. So hat er mir ein Buch von Timothy Leary zugeschickt, The Game of Life, das Spiel des Lebens, das habe ich übersetzt. Später auch Timothy Learys Autobiografie Flashbacks, zu Deutsch, denn sie wussten, was sie tun. Und wir sind dann nach Kalifornien, wir haben Timothy Leary besucht, wir haben dort ein paar Tage gewohnt, ich war dann auch noch ein zweites Mal dort. Ich habe viele von diesen Leuten über den Verlag kennengelernt. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich mich auch mit gewissen von ihnen näher angefreundet habe. Es war für mich eine sehr spannende Zeit und leider sind die meisten von ihnen nicht mehr da, eigentlich fast alle. Und so ist jetzt eine neue Generation da, zu der ich, zu der Jeremy gehören und wir führen die Geschichte irgendwie weiter. Was ich noch sagen möchte zur psychedelischen Kultur, wie ihr alle wisst, also Acid-Kultur hieß erstmal Love, Peace and Happiness. Love and Peace and Happiness sind immer noch, finde ich, sehr erstrebenswerte Begriffe. Wenn man sein Leben danach ausrichtet, kann man nicht verkehrt gehen. Ansonsten ist die Bewegung dezentralisiert, groß und durchlässig. Die Leute kommen und gehen, manche Leute nehmen ihr Leben lang Substanzen, andere vor allem in der Jugend, dann später ein bisschen weniger. Und vor allem das, was man sieht, ist die Rave-Kultur. Was man nicht sieht oder was man auch noch sieht, ist natürlich die ganze medizinische Geschichte, die uns probiert ein bisschen zu vereinnahmen, wo ich persönlich also eigentlich dagegen bin, weil ich denke, jeder erwachsene Mensch hat das Recht, mit seinem Bewusstsein zu machen, oder mit ihrem Bewusstsein, was man möchte. Ja? Okay. Also das meiste findet doch irgendwie zu Hause statt oder vielleicht im Ritual oder im Wald oder irgendwo sonst, aber man sieht es nicht so sehr. Als ich jung war, war man ein Rebell, als man Drogen nahm. Wenn man Drogen nahm, das ist man heute auch nicht mehr. Allerlei Leute nehmen Substanzen, das sehe ich an meinen psychedelischen Salons. Ich habe zwei davon, einen in Zürich, einen in Basel und bald fangen wir auch in St. Gallen an. Mal gucken, ob das ein Erfolg wird. Ich habe eine Einladung nach Wien. Ich bin mit München ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich glaube, wir können diese Bewegung weiterführen. Und was möchte ich noch sagen? Ja, was sehr wichtig ist, ist, dass wir offen bleiben, dass wir mitfühlend bleiben und dass wir versuchen, uns unserer eigenen Natur zuzuwenden, denn das bringt uns auch näher zur Natur überhaupt. dabei möchte ich es bleiben lassen. Danke vielmals.
Vielen Dank, Susanne Seiler. Der Applaus ist durchaus berechtigt, ihr Lieben. Ja, was eine geile Überleitung. Ich finde, die Chronologie passt doch besser als gedacht. Zum Schluss, aber nicht als letztes, gehen wir rüber zu der Kultur, von der Susanne gerade sagte, die ist heute ganz gut sichtbar. Ja, ist sie. Und nicht nur sichtbar, sondern auch ganz gut auditiv wahrnehmbar. Die Rave-Kultur nämlich. Hans Cousteau, bitte einmal entere die Bühne, mein Lieber. Ein kräftiger Applaus für Hans. Zur Psychonautik im Rahmen der Technokultur. Ich wünsche euch viel Spaß.
Wir hörten gerade von den Griechen, von den Schamanen, vom LSD. Und wenn man sich bei der Vorbereitung eines edlen, schönen Techno-Raves mit den Machern unterhält, sind das zentrale Themen. Der Dancefloor, das ist der Tanztempel. Und diejenigen, die so einen Dancefloor machen, die beschäftigen sich mit Geometrie. Gott treibt immer Geometrie, hat Kepler in seiner Weltharmonik festgestellt. Und ein Tempel ist immer eine Darstellung, dass man sich als Bindeglied im Kosmos wiederfindet. Wir sind ja ein Teil des Kosmos. Wir sind ein Teil dieser Erde, aber wir sind weit mehr. In uns ist eine Welt, um uns herum ist eine Welt. Und die Harmonien, die es da gibt, die wirken zum Teil sehr subtil. Und wenn man sich mit Geometrie beschäftigt, man muss nicht nur Bücher darüber lesen, man muss es machen, um es zu erleben. Ein Fünfeck ist was ganz anderes als ein Sechseck. Ein Sechseck ist nach Johannes Kepler wissbar. Man kann jeden Punkt alles genau berechnen, jeden Abschnitt. Und man kann es mathematisch ausdrücken und in Zahlen formulieren. Beim Fünfeck, da hat man den goldenen Schnitt. Der ist nur annähernd wissbar, aber nicht genau wissbar. Und beim Siebeneck, das kann man nicht mal konstruieren genau, sondern nur ungefähr. Das ist eine andere Dimension, sowohl geometrisch als auch algebraisch nicht wissbar. Und wenn man sich eine gotische Kathedrale anschaut, wie die Rosetten, das sind die Mandalas der Kathedralen, kann man sagen, was für Zahlenverhältnisse die da reingesetzt haben, die Abstände der Säulen, die Höhe der einzelnen Kapitelen, der Fensterabsätze, dann war das genau harmonisch abgestimmt. Man wollte einen Raum schaffen, wo die Leute, sagen wir, ihre spirituelle Entfaltung begünstigt wird. Und genau das ist Teil der Gestaltung für den Raum, für das Setting eines Raves. Also wer von der antiken Griechenland mehr darüber wissen will, den kann ich am wärmsten das Buch von Theon von Smyrna, über 2000 Jahre alt, und das heißt Mathematik für die Lektüre von Platon. Ein absolut geniales Werk. Da geht es um Zahlen, um Formen, um musikalische Intervalle und um die Astronomie. Und das sind heute genauso zentrale Themen. Bei Sonnenfinsternissen finden spezielle Raves statt in Stimmung des Sonnentones und des Mondtones. Man versucht da auch akustisch den Zusammenhang, das Bindeglied vom Universum zu uns selbst. Wir sind ja Personen, Personare, zum Durchtönen, zum Wiederklingen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und so ein Rave ist eine Situation, wenn man mit 100 Trufis bei Sonnenaufgang draußen tanzt und man sie nicht unterhalten muss, dann spürt man, dass man ein Teil dieser Gruppe von Menschen ist, die gerade sich in Ekstase das Leben, das Göttliche in sich gerade erleben. Und diese Bedingungen immer subtiler zu erfüllen, das ist eigentlich die Forschung, die angeht. Und diese Forschung voranzutreiben, das ist mit vielen Leuten, die an Techno-Raves arbeiten, eine unglaublich spannende und interessante Tätigkeit. Weil es geht im Grunde genommen um eine Genussoptimierung. Wir Menschen sind in der Lage zu genießen. Das ist wirklich die größte Gabe der Natur, dass wir unser Leben genießen können. Und Menschen, die sich mit musikalischer Stimmkunst beschäftigen, die Stimmen üben, verschiedene Stimmungen ausprobieren, die lernen, kleine Unterschiede zu hören. Und wer kleine Unterschiede geübt ist zu hören, der kriegt einfach mehr mit von dieser Welt. Das hat eine Bewusstseins- und Wahrnehmungserweiternde Funktion, genau wie die Einnahme von psychotrop wirkenden Substanzen. Man kriegt die Welt aus einem anderen Blickwinkel mit, man merkt auf einmal, es gibt noch Dimensionen auf der Welt, die hat man vorher nicht gesehen. Und so ist es auch mit der Geometrie. Wer sich intensiv mit Mandalas beschäftigt, sie malt, wie die Tibeter, da ist das Machen der Mandalas wesentlich. Das Mandala am Schluss wird dann zusammengekehrt, das ist vorbei, das Ritual. Es geht um das Machen, das Erleben. Denn alles, was wir sehen, alles, was wir hören, das wird in unserem Gehirn rekonstruiert. Das heißt, so ein Dance Floor ist eigentlich auch wie eine riesige Mindmaschine. Es kommt in einem bestimmten Zeitintervall kommen Lichtimpulse, in bestimmten geometrischen Strukturen. Das wird alles in unserem Gehirn reproduziert. Und wenn wir die einzelnen Punkte so in der Technomusik mit dem Licht, mit der Geometrie, mit der Gestaltung des Floors in Übereinstimmung bringen, dann findet ja in unserem Gehirn eine harmonische Struktur zusammen. Die optischen, die akustischen Impulse werden synchron in allen Gehirnen der Tanzenden gleichzeitig verarbeitet. Alle Gehirne schwingen auf dem Dancefloor in einem sehr ähnlichen, wenn nicht gleichen Rhythmus. Und das gibt ein starkes morphisches Feld. Und diese Tradition, da ist ein Wissen von den Schamanen drin. Da ist ein Wissen von Wissenschaftlern. Alexander von Humboldt, einer der berühmtesten Wissenschaftler, nachdem und sein Bruder in Berlin an der Universität benannt ist, der ist durch die Anden gegangen. Der hat Jopo und Jahwehs genossen. Der wusste, was DMT ist aus Erfahrung. Und in seinem Hauptwerk Kosmos schreibt er, der Naturgenuss ist wie der Antrieb, Wissenschaft zu betreiben. Und dieser Antrieb, sich, die anderen, mehr genießen zu können, das Glück des Lebens in sich und in anderen zu fördern, das ist eigentlich ein zentrales Element von einem guten Rave. Und deswegen ist meine politische Forderung, alles, was damit zu tun hat, die Rituale, wo getanzt wird, die Festlichkeiten, aber auch die Substanzen, die eingenommen werden, das sind eine Kultur. Und diese Kultur gehört geschützt von der UNESCO. Das Einnehmen psychotroper Substanzen hat was mit Wissenschaft, mit Bildung und mit Kultur zu tun. Und genau das ist auch das Thema, was der Nachtschatten Verlag seit 40 Jahren in wirklich vorbildlicher Weise mit den unterschiedlichsten Autorinnen und Autoren bewerkstelligt hat. Und das ist praktisch, ja, was eigentlich von der UNESCO mit eingearbeitet werden sollte in einem Schutz der psychonautischen Riten und der ganzen psychedelischen Kultur.
Vielen Dank, Hans Gusto. Ja, vielen Dank. Und dann darf ich euch jetzt um einen donnernden Applaus bitten für Jeremy Nabi, Susanne Gehseiler, Matthias Bröckers und den lieben Hans Gusto. Vielen, vielen Dank.
Das war ein Podcast vom 40-Jahre-Jubiläum des Nachtschattenverlags. Mehr findest du unter nachtschatten.ch, luciesmagazin.com und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.